Guten Tag, Frau Gebauer.
Hallo, guten Tag.
Vor rund 100 Jahren wurde in Deutschland die erste Frauenmilchbank eröffnet. Warum gibt es auch heute noch zu wenige davon?
Eine Frauenmilchbank ist in ihrer Betreibung sehr kostenintensiv. Und will man eine neue Frauenmilchbank eröffnen, ist das auch mit vielen administrativen Hürden verknüpft und natürlich die große finanzielle Hürde. Die Frauenmilchbanken, die es heute noch gibt, es sind ungefähr 22 Frauenmilchbanken. Davon ist der größte Teil noch ein Altbestand aus den 50er und 60er Jahren, deren Fortbetrieb über die Jahre überdauert hat, weil die Kliniken und die Neonatologen in den Kliniken überzeugt waren, dass die Ernährung mit Frauenmilch das Beste für die Frühgeborenen ist. Und in den letzten Jahren konnte das auch zunehmend wissenschaftlich bewiesen werden, dass die Ernährung von kleinen Frühgeborenen mit Frauenmilch, wenn Muttermilch nicht zur Verfügung steht, das Allerbeste ist und dass die Formulanahrung in der Ernährung viele Nachteile bringt.
Sie haben jetzt schon über finanzielle Gründe gesprochen. Was gibt es denn noch für Ursachen, dass es in Deutschland zu wenige Frauenmilchbanken momentan gibt? Warum können nicht einfach ausreichend viele Frauenmilchbanken eingerichtet bzw. in Betrieb genommen werden?
Ja, wir haben ja, wenn wir die Karte angucken, haben wir diese große Anzahl von Perinatalzentren, fast 200 und nur 22 Frauenmilchbanken. Da fragt sich wirklich jeder, warum nicht in jedem Perinatalzentrum Frauenmilch zur Verfügung steht, entweder aus einer eigenen Frauenmilchbank im Perinatalzentrum oder dann bezogen wird aus einer größeren Frauenmilchbank. Und die Einrichtung einer Frauenmilchbank, da ist zunächst zu klären, welche Räume da zur Verfügung stehen. Sie brauchen extra Räume dafür. Sie brauchen entsprechende Gerätschaften, ein Pasteurisiergerät, Kühlschränke. Sie brauchen geschultes Personal, die sich dann um den Ablauf der Frauenmilch in der Frauenmilchbank kümmert. Und die Milchbank muss ja auch 7 Tage in der Woche offen haben. Die Kinder brauchen ja jeden Tag etwas zu essen, kann ja nicht nur unter der Woche geöffnet sein. Und das ist wirklich mit Kosten verbunden, die am Anfang bei der Einrichtung natürlich hoch sind. Aber auch der Unterhalt einer Frauenmilchbank ist kostenintensiver als die Ernährung mit Formulanahrung. Und eine Frauenmilchbank macht ja keinen Gewinn. Es gibt ja niemanden, der diese Ernährung mit der Frauenmilch, die ganze Aufbereitung der Frauenmilch übernimmt die Kosten. Das übernimmt nicht die Krankenkasse. Der Unterhalt oder die Einrichtung einer Frauenmilchbank bezahlt die jeweilige Kinderklinik.
Können Sie sich erklären, warum die Krankenkassen dafür nicht aufkommen wollen?
Wir hoffen, dass sich das vielleicht demnächst ändert, dass wir an diesem Punkt arbeiten können und dass es ein Sonderentgelt zum Beispiel gibt für die Ernährung mit Frauenmilch, wie es das auch für andere Therapien in der Frühgeborenenmedizin schon gibt.
Sie haben ja auch, gerade um diese Anliegen voranzubringen, die Frauenmilchbank-Initiative ins Leben gerufen, wo Sie auch im Vorstand Mitglied sind. Welche konkreten Ziele haben Sie sich da formuliert und gesetzt und was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit die auch erreicht werden?
Also wir möchten zunächst mal die breite Öffentlichkeit aufmerksam machen auf das Problem, dass eben in Deutschland nicht alle Frühgeborenen Zugang zu Frauenmilch haben, wie das von mehreren Gesellschaften für Ernährungsmedizin weltweit empfohlen wird. Das können wir in Deutschland nicht umsetzen. Der größte Teil der Frühgeborenen bekommt Formulanahrung, wenn die Muttermilch nicht da ist. Wir möchten sowohl Eltern darauf aufmerksam machen, aber vor allem auch Neonatologen, Kinderärzte, Politiker und Krankenkassen auf dieses Problem aufmerksam machen. Wir hoffen, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren eine flächendeckende Versorgung für Frühgeborene mit Frauenmilch in Deutschland zu erreichen. Es gibt immer noch Bundesländer, die haben keine einzige Frauenmilchbank. Das sollte sich ändern. Und wir wollen durch wissenschaftlichen Austausch zwischen Fachkollegen die Vorteile der Frauenmilchernährung, aber auch Fortschritte in der Aufbereitung von Frauenmilch verbessern.
Sie sind nebenbei auch noch Gründungsmitglied der European Milk Association, also einer Initiative, die sich auf europäischer Ebene engagiert. Wie arbeiten denn die beiden Initiativen zusammen?
Ja, die Europäische Frauenmilchbankorganisation, die wurde übrigens 2010 erst gegründet. Seitdem haben sich die Frauenmilchbanken in Europa schon um 100 Frauenmilchbanken vermehrt. Wir profitieren natürlich wahrscheinlich in der Frauenmilchbank-Initiative von der Arbeit in der Europäischen Milchbankorganisation, was die Vernetzung angeht. Und ein Punkt in der Europäischen Organisation ist zum Beispiel die Erarbeitung einer Richtlinie zum Umgang mit Frauenmilch in Frauenmilchbanken. Und das planen wir auch in Deutschland, dass wir eine deutschlandweite Leitlinie verfassen zu Ernährung mit Frauenmilch und zur Arbeitsweise in Frauenmilchbanken.
Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, über den deutschen Blick, dass es hier beispielsweise seit 100 Jahren Frauenmilchbanken gibt, dass sie flächendeckend leider nicht so ausgebaut sind, wie das erwünscht ist. Wie sieht es denn da in anderen europäischen Ländern aus? Also gibt es beispielsweise ein Land, woran sich auch Deutschland orientieren könnte, das da beispielhaft vorangeht?
Ja, man könnte sich da zum Beispiel Schweden als Vorbild nehmen. In Schweden gibt es wirklich ein flächendeckendes Netzwerk an Frauenmilchbanken. Die Kinderkliniken sind natürlich zentralisierter, als das hier in Deutschland ist. Aber in Schweden kann jedes Frühgeborene, das vor der 34. Schwangerschaftswoche geboren wird und wo die Mutter keine eigene Milch hat am Anfang, Frauenmilch bekommen. Das Ganze sieht auch so aus in Norwegen oder auch in Finnland. Und selbst Frankreich und Italien hat fast ein flächendeckendes Netz an Frauenmilchbanken.
Wie erklären Sie sich diesen Unterschied, dass beispielsweise die skandinavischen Länder, die Sie jetzt angesprochen haben, da so viel fortschrittlicher sind, als das in Deutschland der Fall ist?
In den skandinavischen Ländern ist das Gesundheitssystem etwas anders organisiert. Also da werden diese Frauenmilchbanken auch darüber finanziert. Und es gibt natürlich die Zentralisierung der Perinatalzentren. Da gibt es nicht so viele, sodass auch nicht so viele Frauenmilchbanken nötig sind. In Frankreich ist das Frauenmilchbankenwesen zum Beispiel gesetzlich über das Gesundheitsministerium organisiert und ganz klar geregelt und wird auch darüber mitfinanziert. Und das fehlt hier leider in Deutschland, wo die Klinik selbst für die Kosten aufkommen muss.
In Deutschland gibt es noch immer zu wenige Frauenmilchbanken, die Milch von Spenderinnen sammeln. Wie die Frauenmilchbank-Initiative das ändern möchte, hat mir Dr. Corinna Gebauer erklärt. Danke für das Gespräch, Frau Gebauer.
Vielen Dank.